Epheser Kapitel 1, Vers 15 bis 23. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe in allen ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine großartige Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, und nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt.
Wie ist Gott? Damit beschäftigen wir uns seit Wochen mit dieser Frage. Und heute, wie kann es anders sein an Ostern? Gott ist lebendig. Jesus ist auferstanden, weil Gott ein lebendiger und ein mächtiger Gott ist. Das ist der Grund, warum wir Ostern feiern. Und das ist der Grund, warum wir Gottesdienst feiern, jeden Sonntag. Wenn du davon nicht überzeugt bist, wenn du mit Christus oder mit Christen oder dem christlichen Glauben nicht viel anfangen kannst, dann will ich dich kurz daran erinnern, dass du aber genau aufgrund dieses christlichen Glaubens einige Urlaubstage pro Jahr hast. Sei dafür dankbar. Aber nicht nur für das. Dieser Bibeltext, ein Auszug aus einem Gebet von Paulus, mit dem er seinen Brief an die Kirche in Ephesus, eventuell war es auch ein Rundbrief an einige Gemeinden in Kleinasien, im ersten Jahrhundert schreibt. Er schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis, sehr wahrscheinlich in Rom, wo er aufgrund seines Glaubens gefangen gehalten wurde. Dieser Text zeigt, dass Paulus davon überzeugt war, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Er schreibt diesen Brief, weil er davon überzeugt ist. Er sitzt im Gefängnis, weil er davon überzeugt ist. Und er betet für diese Kirche, weil er davon überzeugt ist, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Und er schreibt diesen Text, um Menschen daran zu erinnern, andere Menschen dazu einzuladen und vielleicht wieder andere Menschen den Anstoß zu geben, darüber nachzudenken, was es bedeutet, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Das ist der Grund für das Osterfest. Dieser Brief ist explizit an Christen geschrieben, also an Menschen, die von sich sagen, ich habe eine Beziehung zu diesem lebendigen Gott. Ich habe nicht nur Wissen, ich habe auch nicht nur eine Meinung über Gott, sondern ich habe eine Beziehung zu ihm. Ich bin von ihm, von seiner Existenz, von seiner Liebe überzeugt, was im Idealfall dazu führt, zu sagen, ich liebe Gott mehr als alles andere in meinem Leben. Falls du zu dieser Spezies Mensch gehörst, möchte Gott dich durch Paulus und diesen Gottesdienst daran erinnern, wie genial es ist, einen lebendigen Gott zu kennen. Falls du nicht oder noch nicht zu dieser Spezies Mensch gehörst, möchte Gott dich durch Paulus und durch diesen Gottesdienst darauf aufmerksam machen, was dir ohne den lebendigen Gott entgeht. Und hoffentlich ist es dann genau diese Erinnerung für Christen, die bei dir, wo du noch nicht glauben kannst, dazu führt, dass Gott durch sein Wort deine Augen des Herzens, die Paulus hier beschreibt, öffnet und du mehr über ihn wissen möchtest und vielleicht sogar dazu führt, dass in dir das Verlangen entsteht, eine Beziehung mit Gott anzufangen. Darum wird es heute gehen. Gott ist lebendig. Wir feiern heute Ostern, aber wahrscheinlich kennst du eine Frage, die wir eher bei Weihnachten verorten. Was schenkt man jemandem, der alles hat? Worüber freut sich jemand, der von sich sagt, dass er nichts braucht? Mein Vater ist so ein Kandidat. Seit Jahren höre ich von ihm, ich brauche nichts. Und mittlerweile bin ich dazu übergegangen, ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Er kriegt nichts. Und Gott ist seit dem Sündenfall, also seit dem Moment, in dem Menschen sich dafür entschieden haben, lieber selbst Gott sein zu wollen, als sich Gott und seinem Willen unterzuordnen, ihm zu gehorchen. Seit diesem Moment ist Gott mit einer ganz ähnlichen Frage konfrontiert, aber seine Antwort fällt zum Glück ganz anders aus. Die Frage lautet, was schenke ich einer Welt, Menschen, die sagen, ich möchte nichts von Gott geschenkt haben. Ich brauche keinen Gott. Ich habe alles, was ich zum Leben brauche. Aber anstatt zu sagen, okay, diesen Wunsch erfülle ich dir, sagt Gott, ich gebe dir trotzdem alles, was ich habe, um dich auch noch zu bekommen. Ich will dich nicht verlieren. Hier ist, was du brauchst. Und dafür dankt Paulus hier erstmal Gott und den Leuten dieser Kirche dafür, dass ihre Beziehung zu Gott Auswirkungen auf ihren Alltag hat. Und dann bittet er darum, dass Gott ihnen Erkenntnis und Offenbarung schenkt, um ihn noch besser kennenzulernen. Warum? Es braucht Gottes Initiative, um ihn überhaupt kennenlernen zu können. Von Natur aus will das kein Mensch. Und von Natur aus, von uns aus, kann das auch kein Mensch. Unser Herz hat seit dem Sündenfall immer die Tendenz weg von Gott. Selbst machen, selbst planen, selbst entscheiden, selbst priorisieren, selbst organisieren, selbst bestimmen. Und deswegen braucht es Gottes Eingreifen und seinen Geist, der uns einen Schritt weiterführt als nur über Gott zu reden oder weiterführt als über Gott nachzudenken, weiterführt als Gott verstehen oder verargumentieren zu wollen. Das alles findet nämlich im Kopf statt. Und Gott schafft hier eine ganz neue Dimension. Und Paulus benutzt dafür diese schöne Formulierung, er will und kann die Augen unseres Herzens öffnen, damit wir ihn erkennen können. Gott wird hier aktiv. Er tut das. Gott will weder irgendwelche Fans, die ihm zujubeln, ausschließlich, noch Menschen, die einfach ohne nachzudenken gehorsam sind und ihm einfach hinterherlaufen. Gott strebt es an, eine Beziehung zu haben zu Menschen, deren Herzen von ihm so verändert sind, dass sie immer mehr erkennen und auch immer mehr schätzen lernen, was sie an ihm und der Beziehung zu ihm haben. Und da Paulus weiß, wie wir Menschen ticken, malt er ihnen, der Kirche in Ephesus und uns, vor Augen, was es ist, was Gott uns gibt. Und es sind drei Sachen, die finden sich im Zentrum dieses Textes. Was können wir mit Gott und von Gott bekommen? Erstens eine großartige Hoffnung. Zweitens ein wunderbares Erbe. Und drittens eine überwältigend große Kraft. eine großartige Hoffnung, ein wunderbares Erbe und eine überwältigend große Kraft. Vielleicht ist der Weg, den Gott gewählt hat, um sämtlichen Fragen, Krisen, Nöten und Problemen dieser Welt zu begegnen, nicht der Weg, den du gewählt hättest. Der Unterschied ist, du bist nicht Gott. Er hat diesen Weg gewählt. Und er hat sich dafür entschieden, seinen Sohn Jesus auf diese Welt zu schicken. Das feiern wir an Weihnachten. Gott ist Mensch geworden, einer von uns, um mit uns zu sein. Dieser Jesus hat dann ungefähr 30 Jahre gelebt und gewirkt an einem bestimmten Ort in Israel, in einer bestimmten Kultur unter den Juden, zu einer bestimmten Zeit im ersten Jahrhundert. Die Zeitrechnung wurde an ihn angepasst. Und dann wurde er von denen umgebracht, gekreuzigt, für die er eigentlich gekommen war, um sie zu retten. Das war Karfreitag. Was Menschen damals und zu allen Zeiten nicht verstanden haben, ist die Tatsache, dass dieser Tod Teil der Rettung war. Wisst ihr, wenn wir Menschen nur mit den Augen schauen oder nur mit dem Verstand an Gott rangehen, dann wird diese Lösung zum Problem für uns. Mit dem Verstand alleine lässt sich Gottes Lösungsansatz nicht wirklich begreifen. Dafür braucht es das Herz. Jesus wurde von einem seiner Nachfolger, von Judas, für Geld verraten, obwohl Judas und Jesus 3 Jahre eng miteinander unterwegs waren. Offensichtlich ist es möglich, viel über Jesus zu wissen und mit ihm unterwegs zu sein, ihn zu kennen, ohne dass davon das eigene Herz so tief berührt wird, dass es zu einer wirklichen Veränderung führt. Und deswegen ist es Paulus so wichtig, den Glaubenden daran zu erinnern, und die noch nicht Glaubenden dazu einzuladen, es braucht ein von Gott verändertes Herz, um zu verstehen, dass selbst der Tod Jesus nicht festhalten konnte. Jesus ist lebendig. Gott ist lebendig. Ich wüsste gerne, wie es euch denen, die an Karfreitag hier in der Stadt waren, wir haben als Kirche 4 Stationen in der Stadt angeboten, um Erfahrungen mit Kreuzigung, Verrat und Vergebung, dem Weg mit Abendmahl, mit Anbetung zu machen. Und ich habe mich erst ein bisschen geärgert, dass ich nur bei einer Station sein konnte. Ich hätte mir gerne die anderen auch noch angeguckt. Ich wüsste gerne, wie es denen ergangen ist, die diesen Weg gegangen sind. An Karfreitagabend war ich super dankbar, nur bei der einen Station gewesen zu sein. Noch mehr Dichte und noch mehr Intensität hätte ich nicht aushalten können. Bei uns im Hof gab es ein Feuer und es war unter der Überschrift Verrat und Vergebung die Station. Und es gab an diesem Nachmittag einige Momente, in denen ich gespürt und auch gesehen habe, dass Gottes Geist die Augen von Herzen öffnet. Und die Intensität war so unglaublich, dass ich dieses Gebet, ich hatte angefangen, über diese Predigt nachzudenken, dass ich das Gebet von Paulus zu meinem Gebet gemacht habe. Und ich habe dafür gedankt und ich habe dafür gebetet, dass Gott sich zeigt. Und ich glaube, dass er es punktuell sehr deutlich getan hat. Der gekreuzigte Jesus ist der beste Beweis dafür, dass wir einen lebendigen Gott haben. Der Gekreuzigte, aber nicht nur der Gekreuzigte und der auferstandene Jesus sind der beste Beweis dafür, dass wir es mit einem lebendigen Gott zu tun haben. Der Auftritt von Jesus ist nämlich nicht gescheitert, sondern sein Tod war der Triumph über den Tod und sein Tod hat für uns die Türen zur Ewigkeit aufgestoßen. Sein Tod ist die Chance auf Rettung für uns alle, die von Natur aus eigentlich sagen, dass sie alles haben und keinen Gott brauchen. Aber zum Glück weiß Gott es besser. Lass uns mal diese drei Dinge anschauen. Die großartige Hoffnung, das wunderbare Erbe und die überwältigend große Kraft und ihre Auswirkungen auf uns. Diese drei Dinge machen definitiv das Leben leichter. Vielleicht helfen sie sogar zu überleben. Kein Mensch kann ohne Hoffnung leben. Hoffnung hält am Leben. Hoffnungslosigkeit führt häufig zum Tod. Die Aussicht auf ein wunderbares Erbe. Ich meine, wer will das nicht? Und ich habe auch noch nie jemanden sagen hören, Steffen, ich bin einfach viel zu stark für meinen Alltag. Ich wünschte, ich hätte weniger Kraft. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass wir diese Themen oft von Gott loslösen und dann neu füllen und damit aber aushöhlen. Bei Hoffnung, wie sie mir im Alltag häufig begegnet, schwingt oft so viel von Unsicherheit mit. Ich hoffe, dass das wirklich stimmt. Oder die Hoffnung, die zum Schluss stirbt. Da ist so viel Unsicherheit in Hoffnung. Aber die Hoffnung, die Gott uns in der Bibel vermitteln möchte, ist gerade eine Sicherheit. Kein Zweifel. Wenn ich an mein Erbe denke, oder das, was wir mal unseren Kindern vererben werden, ist das eher traurig. Materiell ist da nicht so viel zu holen. Aber wenn ich mir vor Augen führe, was Gott in der Ewigkeit für die bereithält, die ihm vertrauen, die er als seine Kinder bezeichnet, wo er sagt, die habe ich adoptiert, ich habe mich bewusst für sie entschieden und aktiv entschieden, dann ist es nicht nur ein Ausgleich für irgendwelche Dinge, die wir hier vielleicht nicht hatten. Es ist eine komplette Neuschöpfung, die Gott verspricht. Ohne Makel, ohne Fehler, einfach nur perfekt. Genau so, wie wir es hier am liebsten schon hätten und wie wir unglaublich viel dran arbeiten, um das hier zu schaffen und es nicht funktioniert. Und vielleicht geht es einigen von euch, wie mir häufig auch, dass ich im Alltag nicht so viel davon merke. Ich fühle mich häufig schwach und fühle mich sehr häufig Situationen und Fragen nicht gewachsen. Und ganz ehrlich, von der großartigen Hoffnung und einem wunderbaren Erbe und von einer überwältigend großen Kraft und ihren Auswirkungen zu lesen und dann auch noch, ich wusste diese Woche nicht, soll ich mich entscheiden, ich muss darüber predigen oder ich darf darüber predigen. Es ist oft so theoretisch und so weit weg von meinem Alltag. Und während ich das gestern Morgen getippt habe, dachte ich, das ist wieder typisch, Steffen. Dein Kopf arbeitet und arbeitet und arbeitet und dein Herz ist völlig unbeteiligt. Und was will Gott aber hier? Dass die Augen des Herzens aufgehen. Und ab dem Moment gestern Morgen ging es ein bisschen leichter. Ich hatte plötzlich das Gefühl, dass die Augen meines Herzens so etwas Ähnliches haben wie grauen Star. Man sieht manches einfach nicht so deutlich, manches gar nicht. Ich glaube, dass das alles stimmt, weil ich davon überzeugt bin, dass der lebendige Gott, der das sagt, die Wahrheit sagt. Aber ich kann es so oft nicht richtig sehen. Und manchmal kann ich es gar nicht sehen. Und manchmal sehe ich es nur sehr verschwommen. Und dann habe ich mich gefragt, warum ich diese gute Nachricht oft nicht als gute Nachricht sehen und wahrnehmen kann. Und da habe ich lange mit gerungen. Und ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass wir unsere Sicht auf ein Leben ohne Gott, dass die Sicht auf Schuld, dass die Sicht auf Sünde und die Konsequenzen, also die Sicht auf die schlechte Nachricht, wofür es die gute braucht, ebenso von dem grauen Star des Herzens beeinflusst ist. Wann freuen wir uns über die Wirkung von Medikamenten am meisten? Wenn wir eigentlich wissen, dass wir sterbenskrank sind, uns aber trotzdem gut fühlen, weil die Medikamente wirken und dieses zurückhalten. Aber wir wissen um die Krankheit, das macht Medikamente so wertvoll. Vergebung wird dann wertvoll, wenn wir wissen, dass wir sie nötig haben. Gottes Kraft können wir dann wirklich ermessen und ein bisschen verstehen, wenn wir eine realistische Sicht von unserer Sünde, von der Schuld haben Und dann wissen wir, werden trotzdem nicht dafür verurteilt, weil Gnade wirkt und heilt wie Medikamente. Wenn wir wüssten, mit welcher Macht der Teufel als Gegenspieler Gottes versucht, uns von Gott abzulenken, dann würden wir auch mehr von der unglaublichen Kraft spüren, mit der Gott uns davor beschützt. Und erst wenn wir uns anschauen, was wirklich mit Jesus passiert ist, können wir ermessen, was Gott durch seine Macht in uns und durch uns machen kann und machen will. Aber diese Erkenntnis findet im Herzen statt und nicht nur im Kopf. Und deswegen betet Paulus genau dafür, dass Herzen verändert werden. Er betet nicht für mehr Disziplin und er betet auch nicht für mehr Argumente und er betet auch nicht für mehr Klarheit und mehr Leute, die es erklären können. Er betet für eine Veränderung des Herzens, für Gottes Geist, der unser Herz verändert und damit unser Wissen, unser Sein verändert und dann unser Sein, unser Tun verändert. Das passiert nicht automatisch. Ist euch übrigens aufgefallen, in den Versen 18 und 19 spricht er nicht davon, dass wir das irgendwann mal bekommen werden unter bestimmten Umständen. Nein, wer an Gott glaubt, dem hat Gott Hoffnung gegeben. Und für den hält Gott ein großes Erbe bereit. Und Gott ist mit seiner überwältigenden Kraft am Werk. Durch den Tod und die Auferstehung, durch Ostern hat Gott eine unveränderliche Tatsache geschaffen. Ich möchte mir diese Begriffe noch ein bisschen mehr angucken. Was ist mit dieser Hoffnung gemeint? Ich musste an eine Zeit vor der Theologie denken, wo ich im Rettungsdienst gearbeitet habe. Und es gab einige Situationen, wo wir als Rettungswagenbesatzung viel früher beim Patienten waren als der Notarzt. Oft war die Situation lebensbedrohlich, die Einsatzorte aber so abgelegen, dass wir lange auf den Arzt warten mussten. Und wir haben das Elend gesehen und die lebensbedrohliche Situation und wussten, dass dieses Medikament helfen würde, aber wir durften es nicht geben. Was uns Hoffnung im Sinne von Sicherheit gegeben hat, weiterzumachen und das zu tun, was wir konnten, war die Hoffnung im Sinne der Sicherheit, der Arzt kommt. Er ist alarmiert, er ist unterwegs und irgendwann haben wir von Weitem das Sondersignal gehört und wussten, gleich ist er da. Das hat uns motiviert, weiterzumachen und durchzuhalten. Das hat uns Sicherheit gegeben, diese Hoffnung. Da war nicht von, ja, mal schauen. Also halten Sie durch, ich hoffe, der Arzt kommt. Nein, wir wissen es, wir haben die Hoffnung, er ist gleich da. Das ist eine ganz andere Art von Hoffnung. Die Hoffnung, von der Paulus hier spricht, hat ihren Grund in der Vergangenheit, in dem, was Jesus getan hat. Und sie blickt in die Zukunft auf das Erbe und das hat Auswirkungen auf die Gegenwart, das Hier und Jetzt. Was ist mit dem Erbe, das auf uns wartet? Ist das ein Vertrösten? Sagen mir Leute häufig, ja, du mit deiner Sache im Himmel, dann ist ja eine Vertröstung. Kommst jetzt nicht klar und vertröstest dich mit irgendwas im Himmel. Ich würde sagen, nein, es ist kein Vertrösten. Ich habe vor einigen Monaten dieses Beispiel schon mal verwendet. Stellt euch zwei Menschen vor, die eine identische, eine anstrengende, eine ätzende Arbeit haben. Arbeiten ein Jahr lang. Auf den einen warten am Ende des Jahres 20.000 Euro, auf den anderen warten 20 Millionen. Wer kann wohl besser durchhalten? Das ist die Sicherheit von dem, was auf uns wartet. Die Umstände sind bei beiden gleich. Aber das Wissen um das, was am Ende steht, das macht den Unterschied. Und diese Hoffnung, dieses Erbe und diese Kraft bei Christen hängt ganz eng mit Christus zusammen und dem, was ihm passiert ist. Und Paulus beschreibt das Wirken dieser Kraft ab Vers 20. Und jetzt haltet euch bitte fest, es ist eine Erinnerung und es ist eine Einladung. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Die Kraft, mit der Gott in den Glaubenden in uns am Werk ist, ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Jesus von den Toten auferweckt hat. Gott ist lebendig. Die Kraft, mit der Gott in den Glaubenden in uns am Werk ist, ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er Jesus den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes gegeben hat. Gott ist lebendig. Die Kraft, mit der Gott in den Glaubenden in uns am Werk ist, ist dieselbe Kraft, mit der er Jesus hoch über alle Mächte und Gewalten gesetzt hat, über alles, was Autorität und Einfluss ausübt und über alles und jeden, was Rang und Namen hat, in dieser und in der zukünftigen Welt. Die Kraft, mit der Gott in den Glaubenden in uns am Werk ist, ist dieselbe Kraft, mit der er Jesus zum Herrscher über das Universum gemacht hat. Er hat alles unter Kontrolle und er ist das Haupt der Kirche. Die Kraft, mit der Gott in den Glaubenden in uns am Werk ist, ist dieselbe Kraft, mit der er in Jesus lebt und er hat durch ihn alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Ich hätte noch 2 Wochen gebraucht, um das zu verstehen und euch runterzubrechen. Ich versuche, das zu sagen, was ich denke, verstanden zu haben. Gott ist lebendig und mächtig. Er hat Tatsachen geschaffen, das bedeutet Ostern, Auferstehung. Aber der Teufel will den grauen Star unserer Herzen benutzen, damit wir es nicht sehen. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt und damit die Macht des Todes gebrochen. Ein für alle Mal. Jesus wird nie mehr sterben, sondern alle die lebendig machen, die an ihn glauben. Für alle, die in Christus sind, also an ihn, seine Macht, seine Auferstehung glauben, hat er etwas erreicht, was wir von uns aus nie hätten erreichen können, nämlich ewiges Leben. Er hat mit seiner Auferstehung den Tod besiegt, weil er lebendig ist. Der Tod und die Auferstehung von Jesus waren der Tod für den Tod. Da hat Jesus durch seinen Tod den Tod erledigt. Die Kombination aus es ist vollbracht und das Grab ist leer, er lebt, schaffen eine komplett neue Realität für diese Welt. Es ist genau diese Kraft, die uns vor dem geistlichen Tod rettet, indem sie uns Glauben und Leben gibt. Es ist diese Kraft, die dazu führt, dass Glaubende immer mehr Gott und immer weniger, auf eine gute Art, immer weniger sich selbst vertrauen. Es ist diese Kraft, die Augen öffnet für Dinge, die wir vorher nicht gesehen haben und plötzlich können wir glauben, was wir noch gestern für total bescheuert gehalten haben. Diese Kraft ist da am Werk. Es ist dieselbe Kraft, die uns hilft, Gott zu lieben und Menschen zu lieben, von denen wir noch gedacht haben, kann ich nicht lieben. Es ist diese Kraft, die dazu führt, dass wir unseren eigenen Willen immer mehr Gottes Willen für unser Leben unterstellen. Das Zweite, Jesus sitzt an Gottes rechter Seite und er wartet dort auf uns. Ich stelle mir vor, wie die diesen Brief gelesen haben. Eine Seite weiter, schreibt Paulus, zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Christus verbunden sind. Die Identifikation von Jesus mit uns, nicht von uns mit ihm. Die Identifikation von Jesus mit uns, der ist bereit, sich so sehr an uns zu binden, dass das, was für ihn gilt, seine Auferstehung, sein ewiges Leben, automatisch dann auch für uns gilt. Das ist die Kraft, die hier am Wirken ist. In derselben Kraft, mit der Gott uns dahin bringt, wo Jesus jetzt schon ist und auf uns wartet. Ewig lebendig. Das Dritte, Jesus steht über allen Autoritäten, Mächten, Gewalten, über allem, was Einfluss auf dein und mein Leben hat. Jesus ist größer als deine Zweifel. Jesus ist größer als deine Krise, Jesus ist größer als dein Eheproblem, Jesus ist größer als deine Sucht, er ist größer als deine Fragen, er ist auch größer als deine Krankheit. Er ist größer als deine Unsicherheiten. Er steht über Putin und über Trump und über Erdogan und über Merkel und er war das schon immer und er wird das immer sein. Die Frage ist, vertrauen wir dieser Tatsache oder vertrauen wir mehr den Fragen und unserer Erfahrung, die diese Tatsache in Frage stellen will? Schwierigkeiten und Nöte sind noch da. Aber wenn wir das große Bild anschauen, das Jesus hier malt und Paulus hier malt, dann sehen wir, dass die Nöte und Schwierigkeiten eigentlich schon längst besiegt sind. Es gibt noch Kämpfe, ja, und jeder weiß das, täglich, stündlich vielleicht, vielleicht minütlich. Sorgen, Zweifel und alles. Aber für die, die zu Jesus gehören, ist der Ausgang bereits klar. Der Kampf ist entschieden. Es ist nicht so, mal gucken, wo es hingeht. Es ist klar. Das vierte, Jesus ist der Herrscher über das ganze Universum und das Haupt, die Steuerzentrale der Kirche. In den Versen 21 bis 23 steht 6-mal das Wort alles, alle oder allen. Was ziemlich eindeutig ist, es geht um alles. Es geht um unsere Geschichte, es geht um unser Sein, um Stürme, um Erdbeben, um Natur, um Schwierigkeiten, um Behinderungen. Es geht um Firmen, es geht um Intensivstationen, um Entwicklung, es geht um Umweltverschmutzung, um Sportveranstaltungen, es geht um Dörfer und Städte, es geht um Medien, es geht um Politik, es geht um Ehen, um Erziehung, um Ernährung, um IT. Es geht um Extremisten, um iCloud, um Könige, um Religionen, um Dörfer, um Atome und es geht um all die Dinge, von denen Menschen noch keine Ahnung haben. Um alle. Der Auferstandene und der lebendige Jesus steht darüber und er hat es in seiner Hand und er hat die Kontrolle. Und dieser Jesus ist Leiter dieser Kirche, unserer Kirche, jeder Kirche. Und dieser Jesus, der dient uns und der liebt uns und der leitet uns und der versorgt uns und er erinnert uns und er lädt uns ein, ihm zu vertrauen und ihm zu folgen. Frohe Ostern. Und es ist dieselbe Macht, mit der er in uns wirkt, wie die, mit der er alles das geschafft hat. Und wir Glaubenden, das ist das Letzte, sind sein Leib, seine Veranschaulichung hier auf dieser Erde. Wir sind es, in denen er lebt und durch die er in dieser Welt wirkt. Er füllt uns aus und durch uns dann alle die Orte, wo wir hingehen. Wir Glaubende können uns wirklich glücklich schätzen und stolz sein. Und einladen. Was für eine Ehre, was für ein Geschenk und was für ein Auftrag. Und mir stockt der Atem, wenn ich daran denke, Gott fügt Menschen zu einer Kirche zusammen und will durch diesen unperfekten Haufen diese Welt verändern. Ich meine, guckt euch doch mal um. Wo sonst würden wir uns zusammensetzen außer im Gottesdienst? Aber was für Auswirkungen kann das haben? Das ist Gottes Kraft, die hier am Wirken ist. Durch seine Kraft, durch seine Schönheit und durch seine Macht. Und er kann es, weil er lebendig ist. Nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Was schenkt man jemandem, der denkt, dass er bereits alles hat? Das ist Gottes Geschenk an eine Menschheit, die denkt, dass sie Gott nicht braucht. An dich? Der lebendige Gott hat uns seinen Sohn geschickt, der selbst die lebendige Hoffnung in Person war. Und uns so diese Hoffnung bringen konnte. Und Jesus hat diese Hoffnung und das Wissen um das Erbe behalten, obwohl er abgelehnt und bespuckt und geschlagen und gepeitscht und gekreuzigt wurde. Seine Kraft war die Hoffnung und das Wissen, uns dadurch zu retten und uns dadurch zu beschützen. Gott hatte bereits alles. Alles hat ihm gehört. Außer uns. Und dadurch möchte er uns erreichen. Also eigentlich haben wir ihm auch gehört. Aber trotzdem ist das der Weg, wie er uns erreichen möchte. Wenn wir irgendwann mal Gott gegenüberstehen, dann wird er uns anschauen und uns Dinge sagen, von denen wir denken, das ist das, was ich schon immer hören wollte. Und er wird uns Dinge geben, von denen wir denken, das ist genau das, wonach ich mich immer gesehnt habe. Ich sage euch noch was ganz Persönliches. In den letzten Wochen und Monaten hatte ich sehr häufig sehr intensive Zweifel und auch Angst. Und dieser Bibeltext hat mich daran erinnert, dass der Teufel Kirche und Leute, die zur Kirche gehen und Leute, die das Anliegen haben, Kirchen zu gründen, hasst. Er will meine Ehe nicht. Er attackiert unsere Kinder. Er attackiert meinen Glauben und meine persönlichen Zeiten mit Gott. Er schenkt mir wunderbare Ablenkungen. Und er will mich so frustrieren, dass ich aufgebe. Aber Gott ist mit derselben gewaltigen Stärke in mir und in allen Gläubigen am Werk, mit der er Jesus von den Toten auferweckt hat. Ich brauchte diesen Text. Das ist die Osterbotschaft 2018. Und wir feiern heute damit nicht nur die Auferstehung von Jesus, sondern wir feiern unsere eigene Auferstehung. Gucken, was ihr für eine Party heute daraus macht. Wenn wir zu Jesus gehören, und damit ist es auch wieder diese Einladung. Diese Auferstehungskraft ist in uns Realität. Und für die, die das noch nicht glauben, ich glaube, wenn ich es euch beweisen könnte, würdet ihr es glauben. Ich kann es euch aber nicht beweisen. Und deswegen werde ich jetzt für euch beten, wie Paulus das auch gemacht hat. Himmlischer Vater, ich danke dir für deinen Weg, mit dem du diese Welt verändern möchtest und mit dem du diese Welt verändert hast. Du hast neue Tatsachen geschaffen. Du bist es, der Glauben schenkt. Du bist es, der die Initiative ergriffen hat. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Augen des Herzens, wo wir gar nicht so ganz genau wissen, wo sind die eigentlich, dass du die öffnest und dass du denen, die glauben, neue Ermutigung gibst und neue Weisheit und neue Einsicht, dir besser folgen zu können, mehr Vertrauen wieder, denen, die mal geglaubt haben und jetzt zweifeln, wieder in Erinnerung rufst, wie mächtig du bist und wie lebendig du bist. Und denen, die sagen, ich kann nicht glauben, du weißt, wo diese Augen sind und was diese Augen des Herzens brauchen. Danke, dass du nicht nur Appelle schickst, die wir befolgen sollen, sondern dass du Beziehung zu uns willst. Danke für das leere Grab und für deine Aussage, es ist alles vollbracht. Hilf uns, das zu glauben. Amen.